Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen, die man überhaupt haben kann. Und heute schauen wir ein bisschen zurück, in die Historie zurück. Soweit eigentlich nicht. Es ist in Anfangs 20er Jahren, schauen wir zurück. Und wer erinnert sich nicht an Corona? Wer erinnert sich nicht an die Epidemie, die zu einer Pandemie geworden ist? Wer erinnert sich nicht an die Einschränkungen, die wir hatten? Wer erinnert sich nicht an die Angst, die wir hatten? Wer erinnert sich nicht an irgendjemanden, der vielleicht wirklich ein grosses Problem damals bekommen hat? Und man hat jemanden gebraucht, der hier ein bisschen den Lead übernimmt. Das war der Bundesrat, der ein bisschen definiert hat, wo die Geschichte durchgeht. Und das Bundesamt für Gesundheit hat jemanden gehabt, der ganz markant immer auftreten ist, sehr ruhig auftreten ist und uns in der Bevölkerung gesagt hat, so solltet ihr es machen. Das wäre eigentlich lieb, wenn ihr das durchführen würdet. Und heisst oder Daniel zum Vornamen und Koch zum Nachnamen, Jahrgang 1955. Und genau diesen Mann begrüße ich jetzt ganz recht herzlich.
Ja, grüßt miteinander.
Daniel Koch, 13. April 1955 geboren. Wer gut kann rechnen, und da gehöre ich eigentlich nicht dazu, aber ich habe es bei mir aufgeschrieben, das heisst 70 Jahre auf dieser Erde. Was ist passiert in diesen 70 Jahren?
Das ist eine schwierige Frage. Ja, ich bin 70. Ich fühle mich zwar wesentlich jünger, aber Alter ist eigentlich etwas, das auch sehr viel Vorteil hat und seine schöne Seite hat.
Gehen wir gleich schnell schauen, was ist eigentlich in diesem Jahr 1955 so passiert? Habt ihr euch mal mit dem ein bisschen abgeklärt, was passiert ist?
Ja, relativ wenig, also relativ oberflächlich. Was mich heute immer wieder erstaunt, ist, dass das eigentlich nur 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg war.
Ja, ganz genau, 10 Jahre. Und wenn man daran denkt, dass die Schweizer die demokratischen Rechte nach dem Zweiten Weltkrieg wieder haben müssen, zurückholen. 1949 haben wir eine Abstimmung gehabt, das Rückholen der demokratischen Rechte. Der Bundesrat wollte weiter durchregieren wie während der Kriegszeiten und hatte den Blaustrahl gehabt, aber wir haben Initiativen ergriffen und haben nachher unsere demokratischen Rechte wieder zurückgeholt. Gehen wir in das Jahr 1955 schnell. Wir haben den Rücktritt gehabt, zum Beispiel von Winston Churchill. Er ist am 5. April ist er zurückgetreten. Er ist 80 geworden und ist eigentlich dazu gedrängt worden, jetzt tatsächlich zu gehen. Gründung vom Warschauer Pakt. Weil man hatte die NATO auf der anderen Seite gehabt und die Sowjetunion hat angefangen, eine eigene Kriegsinstitution aufzubauen und das war der Warschauer Pakt. Wir hatten die erste Reise von Adenauer nach Moskau. Also das war nach dem Zweiten Weltkrieg das erste Mal, als er nach Moskau ging und versucht hat, mit den Russen einigermaßen klarzukommen. 1955 war auch das Jahr der Freiheiten. Also Deutschland ist mehr oder weniger von der Siegermächte befreit worden. Das Gleiche war Österreich. Da denkt man gar nicht immer dran, wie Österreich eigentlich genau gleich gelitten hat. Sie haben natürlich auch das entsprechend verursacht, dass es so weit gekommen ist. Sind befreit worden, also haben wieder ihre Souveränität zurückbekommen. Also das Jahr 1955 war fast ein bisschen eine Zäsur gewesen. Wirklich das Ende des Zweiten Weltkriegs. Auch wenn der 1945 aufgehört hat, die 10 Jahre hat es noch gebraucht, um die Länder effektiv wieder ihre Eigenständigkeit zu übergeben. Mir ist das schon klar, sie sind dann geboren, aber dann merkt man noch nicht so viel, so mit einjährig oder so, oder nulljährig. Aber ist das daheim bei euch noch eine Diskussion gewesen, der Zweite Weltkrieg?
Also, ich muss vielleicht ein bisschen in meine Biografie reinleuchten. Also das ist vor allem mit meiner Großmutter, wenn ich 18 war, 17 war, bin ich ja dort zur Großmutter gezogen. Und mit ihr haben wir natürlich über die Zeit geredet, weil sie hat ja den Ersten und den Zweiten Weltkrieg erlebt. Und eigentlich dort habe ich so meine Referenz für die Vergangenheit, weil meine Eltern sind ja schon gestorben, als ich 6-jährig war.
Eben genau, da komme ich schnell darauf zurück. Also der Papa war Arzt, er hatte eine Arztpraxis gehabt. Im Wallis? Hättet ihr noch ein bisschen Walliser Deutsch?
Ja, ja, das können wir. Wir können ja alles auf alles der Deutsch machen, das ist kein Problem.
Machen wir das nicht, weil dann verstehe ich nichts. Das heisst, das ist schon ein bisschen geblieben. Also mit 6-7-Jährigen sind sie vollweisen worden. Also Papi und Mami sind beide im gleichen Jahr wieder gestorben.
Das ist richtig so, ja.
Was ist dort passiert?
Also meine Mutter ist an einem Brustkrebs gestorben, an dem sie, ja, ich nehme an, 2-3 Jahre gelitten hat. Und mein Vater ist an einer akuten Hepatitis verstorben.
Hat er sich angesteckt als Arzt, also in der Praxis?
Ja, damals haben sich wahrscheinlich sämtliche Ärzte angesteckt. Er hat wahrscheinlich einfach das Pech gehabt, dass es bei ihm so schnell und tödlich verlaufen ist. Und man muss schon sagen, in dieser Zeit ist natürlich die Übertragung von Hepatitis durch Spritzen sehr gängig gewesen.
Also in dem Spritzen nicht gut gereinigt sie worden?
Damals ist natürlich, hat man noch nicht Einwegspritzen gebraucht und die ganze Sterilisation und so, das hat wahrscheinlich nicht immer so gut geklappt. Also das ist mit der heutigen Zeit nicht mehr vergleichbar.
Das sind nachher aufgrund von dem, dass beide Eltern so früh gestorben sind, in eine Pflegefamilie hineingekommen. Und das hat gedauert, bis der nachher zurück auf Biel sind, zu der Grossmutter. Und die Jahre in der Pflegefamilie, das war nicht ganz einfach gewesen.
Ja, das ist so im Nachhinein noch schwierig zu begreifen, als Mensch sich selber zu beurteilen, wie ist das eigentlich gewesen, so zwischen 6 und 17 in dieser Zeit das Verhältnis zu den Pflegeeltern. Und ich würde, wenn ich es mal so würde ausdrücken, würde ich sagen, eigentlich hätte ich uns nie wirklich als Kind aufgezogen, sondern als wirklich so Pflegekind im Sinn von Gastfamilie. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund gewesen, dass es dann am Schluss gekracht hat und dann mit der Vormundschaftsbehörde beschlossen worden ist, dass meine Grossmutter die Verantwortung übernommen hat.
Seid ihr mit dem Bruder in die gleiche Pflegefamilie gekommen?
Ja. Mit einem Bruder, mit meinem jüngeren Bruder nicht, der war in einer anderen Pflegefamilie gewesen, und der ist dann adoptiert worden und völlig aufgegangen in dieser Familie.
Also, er hat es besser getroffen?
Er hat es anders getroffen.
Und er hat heute noch Kontakt zu seiner Pflegefamilie?
Ja, er ist dann sehr noch verwurzelt im Wallis. Selbstverständlich sind die Pflegeeltern jetzt auch gestorben, schon ein paar Jahre. Aber er ist dort ganz anders verwurzelt jetzt.
Und eure Pflegeeltern, die leben noch? Oder? Also,
nein, die sind auch gestorben, ja.
Die haben nachher auch keine Bezug mehr gehabt. Also, als ihr zurückgegangen seid nach Biel, die sind ja in Biel auf die Welt gekommen damals, seid ihr ja nachher wieder zurück nach Biel gegangen. Habt ihr dann noch einen Bezug gehabt als Wallis hinein zu den Pflegeeltern? Oder ist das eigentlich dann einfach gestorben gewesen?
Ja, das ist dann einfach sehr, wie soll man sagen, so wie man Leute besuchen, haben wir schon noch Beziehung gehabt, aber überhaupt keine ältere Kind-Beziehung in dem Sinn. Ich habe dann nachher auch noch im Wallis geschafft, im Spital Visp, als Assistenzarzt. Und selbstverständlich bin ich dann die noch besuchen, regelmässig, aber das ist sicher keine normale Beziehung, wie man sonst zu Eltern hat.
Die reden eigentlich davon, dass ihr nie wirklich die Arme genommen worden und man sich beschützt gefühlt hat. Wie ist das nachher mit den eigenen Kindern? Also wenn man das nie gelernt hat. Also, man hat das selber nicht bekommen. Bei 7 ist sehr, sehr klein. Oder? Und bis 17 ist das eine sehr prägende Phase, würde ich sagen. Also, das ist die Erinnerung an die frühe Jugend. Und wenn man, ich sage jetzt, Liebe, Geborgenheit, das alles nicht hat dürfen, entgegennehmen, selber, dann hat man das gar nie gelernt. Hat man das den eigenen Kindern gleich können?
Ja, meine Meinung ist schon, dass man das wahrscheinlich als ganz kleines Kind vor allem lernt. Und meine Eltern waren wahrscheinlich extrem liebevoll und von dem her, nein, ich würde jetzt sagen, ich habe das wahrscheinlich nicht vermisst und ich glaube, meine Kinder würden jetzt nicht sagen, dass ich dort ein Manko hatte. Es hat einen Vorteil gehabt, wenn ihr euch erinnert an die Zeit. Das war die grosse Zeit von Hippie, das war die 68er-Bewegung, da war ich schon ein bisschen zu jung dazu. Aber das war die Zeit, wo eigentlich Konflikt zwischen den Generationen an der Tagesordnung war. Und diesen Konflikt, da muss ich dir sagen, habe ich das Glück gehabt. Und bei mir hat sich der innerhalb von einer halben Stunde gelöst und mit 17 bin ich dann selbstständig gewesen.
Wie war das mit der Großmutter nachher?
Ja,
die Großmutter hat plötzlich wieder so einen Jungspund daheim gehabt. Ist der Bruder auch mitgekommen zur Großmutter?
Nein, mein Bruder ist ja ein bisschen älter und der ist dann gerade sofort selbstständig geworden. Und ich bin damals ja noch im Internat gewesen, in der Schweiz. Und bin dann zur Großmutter auf Biel, ans Gimmer in Biel. Und ich habe noch heute Kontakt zu Kollegen von damals. Und wir haben das natürlich enorm genossen. Meine Großmutter war ein so ein lieber Mensch gewesen. Wir haben bei ihr Partys gemacht. Sie ist einfach geschlafen. Also von dem her wunderbare Zeit.
Wie funktioniert das finanziell? Also der Vater hat ja nicht lange Zeit gehabt, um Geld zu verdienen für die Familie. Und die Mutter war, glaube ich, auch Pflegefachfrau im Bereich Spital, also Krankenschwester, wie man dann früher gesagt hat. Also auch sie hat nicht viel Zeit gehabt, um wirklich Geld auf die Seite zu tun. Oder? Wie ist denn das euch ergangen?
Ja gut, für das haben wir die AHV. Das ist eine hinterbliebene Versicherung. Also Kinder, die vollweisen sind, bekommen natürlich eine Rente von AHV. Und das habe ich auch bekommen. Also ich, das habe ich meine Pflegeeltern auch bekommen und nachher hat natürlich meine Großmutter das mir zur Verfügung gestellt und dann bin ich, was man heute würde sagen, wahrscheinlich ein Werkstudent geworden.
Aber trotzdem ist es so, dass das nicht reicht, oder? Also die Gelder, die man bekommt, die paar 100 Franken, reicht ja nicht, um ein Gymnasium zu machen oder in der Schweiz an ein Internat zu gehen und studieren, das reicht ja nicht.
Doch, ich glaube, es hat gelangt. Also ich weiß es auch nicht. Ich habe nie unter finanziellen Schwierigkeiten gelitten in meiner Jugend. Ich bin nie reich geworden, bis auch heute noch nicht. Aber ich habe immer alles gehabt, was ich eigentlich gebraucht habe.
Da hat mich dann entschlossen, nach der Matur in Biel Medizin zu studieren. Warum?
Ja, weil mir einfach nichts Gescheiteres ist, sonst in Sinn kam, ganz ehrlich. Ich habe dann, ich bin also nie ein wirklich guter Student gewesen, muss ich auch sagen. Sehr freiheitsliebend, viele Vorlesungen nicht besucht. Und habe gesagt, ja, wenn ich zur ersten Probe nicht bestanden, also zur ersten Probe, die erste Zeit nach dem ersten Jahr, dann werde ich Lastwagenchauffeur. Ich glaube, ich hätte das richtig gut können machen.
Ist nichts mit Lastwagenchauffeur?
Ist nichts mit Lastwagenchauffeur.
Hat das Brühe trotzdem mal gemacht, das Lastwagenbrühe?
Nein, das habe ich nicht gemacht. Aber natürlich mit 18 ist schon TÜV-Brühe, Autobrühe.
Die haben eigentlich nie eine klassische Ärztekarriere eingeschlagen, oder? Also, das war nie das Ziel für euch, vielleicht in eine Praxis einzusteigen oder länger in einem Spital, um Karriere zu machen, sondern die haben relativ früh entschieden, euch ein Wissen beim Internationalen Roten Kreuz einzubringen. Was war das für ein Entscheid gewesen und wann ist der gefällt worden? Also ich muss mir das mal vorstellen, jetzt bin ich Student, jetzt bin ich fertig als Arzt, ich bin vielleicht noch nicht mehr Assistenzarzt. Und jetzt gibt es ja vielleicht sehr, sehr wenige Leute, die sich entscheiden, dass sie sagen, und jetzt gehe ich zum IKRK und gehe in irgendwelche wilde Gegenden auf dieser Erde.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe natürlich Medizin studiert, weil ich schon immer in die Welt raus wollte. Ich habe damals, wie sehr viele Leute, gedacht, okay, als Arzt, da kannst du helfen. Ich habe mit Sicherheit ein gewisses Helfersyndrom. Und bin dann schon als Student im Wahlstudienjahr, also im letzten Jahr, wo man eigentlich frei kann wählen kann, wo man geht, sein letztes Wissen holen, bin ich dann schon auf Südamerika. Und zwar auf Mexiko 6 Monate und 3 Monate auf Peru. Und bin dann zurück, habe den zweiten Teil von meiner Prüfung gemacht. Und bin dann gerade wieder zurück nach Peru, weil ich dann damals schon meine damalige Frau lernen konnte.
Das ist ja schon sehr speziell, oder? Was ist aber der effektive Entscheid? Medizinstudent, klassischer Medizinstudent, mehr oder weniger, nachher Assistenzarzt irgendwann und jetzt geht es los und man geht in die weite Welt raus. Was hat mich getrieben? Hat das etwas mit eurer Jugend zu tun?
Das ist schwierig zu sagen. Nein, ich bin dann zurückgekommen von Peru und habe dann wirklich 2,5 Jahre klassisch Assistent gemacht im Wallis und habe dann gar keine Stelle mehr gehabt, für weiterzumachen, sonst wäre ich Frauenarzt geworden. Und habe dann gesagt, okay, jetzt frage ich mal beim IKRK an. Und an dem Tag, wo das IKRK hat gesagt, ja, sie nehmen mich, obwohl ich damals schon Familie hatte, ja, an dem Tag hatte ich dann eine Stelle im Zürcher Frauenspital. Und habe dann gesagt, ich gehe für ein Jahr und dann gehe ich, mache ich die Karriere. Und dann hat es mich dann wirklich beim IKR wirklich den Ärmel reingenommen. Ich habe das geliebt.
Wenn Sie das IKR vergleichen zu dieser Zeit, was sind Sie, glaube 14 Jahre oder so sind Sie
ja
für das IKR unterwegs gewesen? Mhm. In ganz vielen Ländern. Wenn Sie das IKR damals anschauen und das IKR heute anschauen, ist das immer das gleiche internationale Rote Kreuz?
Nein, und ich glaube, gut, mir ist natürlich, wenn man nicht mehr dabei ist, immer vielleicht ein bisschen kritischer, als man sein sollte. Aber ich glaube, wir hatten damals ein IKR, wo wir die Organisation waren, die in Kriegsgebiet medizinische Hilfe gebracht hat. Wir waren die grösste medizinische Hilfsorganisation in dem Sinn. Das IKR hatte damals auch noch Spitäler in Afrika. Und das hat mich schon sehr fasziniert. Heute würde ich sagen, ist das alles bei Médecins Sans Frontières gelandet. Die IKRK ist leider aus diesem Bereich fast vollständig ausgestiegen. Und ich denke, das ist schade, weil heutzutage würde es die IKRK mehr brauchen denn je, weil Genfer Konventionen werden je länger, je weniger respektiert. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass die IKRK an Glaubwürdigkeit selber verloren hat.
Die haben beim IKRK die wildesten Sachen erlebt. Könnt ihr schnell sagen, in welchen Ländern seid ihr überall gewesen?
Also ich war in Peru, ich war in Salvador, ich war nachher in Afrika, in Uganda stationiert, von Uganda aus in Ruanda. Ich war in Südafrika stationiert und dann bin ich 5 Jahre auch noch in Genf gewesen, im Headquarter, bei denen aber verantwortlich gewesen für Afrika und habe dann wirklich die sträubsten Orte in Afrika gesehen, betreut wie Sierra Leone, Somalia, der Südsudan. Also ich war in sehr vielen von diesen Kriegsgegenden gewesen, ja.
Wo die Kriege alle gesehen haben, sind das Bürgerkriege oder nationale Kriege, hat man sich da schon den Gedanken gemacht, ab und zu, was soll das überhaupt? Wieso geben sich die aufs Dach gegenseitig? Wieso müssen so viele Leute sterben? Findet man eine Lösung für das? Oder tut man das nach so vielen Jahren einfach sagen, es ist einfach so, der Mensch funktioniert so, er ist ein Egoist und es wird immer so weitergehen. Also es ist eigentlich gar nicht zu lösen.
Nein, ich bin ein sehr positiv denkender Mensch und ich denke, ich glaube absolut an das Gute des Menschen und ich denke, der Mensch kann sich entwickeln in eine Richtung, die es die Kriege nicht mehr braucht. Wenn man aber im IKRK arbeitet, dann verinnerlicht man eigentlich die Position von Neutralität. Oder? Und dann muss man sich wirklich weit weghalten von der politischen Beurteilung von solchen Kriegen, weil sonst wäre es nicht auszuhalten. Eine Sache, die sicher hilft, die ich immer befürchte, die für mich immer etwas sehr Schwieriges war, ist, dass Kriege für meistens an, dass auf der einen Seite jemand Macht missbraucht und auf der anderen Seite Leute probieren, die Gerechtigkeit zu erreichen. Die Kriege selber führen die aber meistens dazu, dass Methoden, die angewendet werden, sich immer mehr angleichen. Also wenn der eine anfängt zu foltern, dann fährt früher oder später die andere Seite auch zu foltern. Und das ist etwas, das ist natürlich für jemanden, der an Grundrecht von der Genfer Konvention glaubt, sehr schwierig. Und was ich heute muss sagen, wenn ich zurückschaue, haben sehr viele von denen, die damals für mehr Gerechtigkeit, für mehr Freiheit gekämpft haben, sind heute genauso Diktatoren geworden wie voran. Nehmen wir zum Beispiel Daniel Ortega von Nicaragua. Ich meine, der ist jetzt seit ewiger Zeit an Macht, völlig undemokratisch.
Ihr seid also am Anfang, wenn wir sagen, in den Gebieten innen gewesen, direkt, und nachher seid ihr in ein Büro in Genf übergewutscht. Ihr habt es noch ein bisschen gelenkt gehabt, das Elend vor Ort immer zu sehen und lieber nachher aus einer, wenn wir sagen, so aus einer Adlerperspektive das Ganze ein bisschen zu organisieren.
Nein, da muss man natürlich sehen, dass wenn man im Büro in Genf Verantwortung hat für die Länder, dann reist man sehr viel in die Länder. Und die sträubsten Geschichten und die sträubsten Sachen, die ich dann bei Mikar gelebt habe, war genau dann, als ich im Headquarter war. Weil man dann in die Länder reist, wenn es wirklich Not tut, wenn es dann gefährlich wird, wenn es schwierig wird. Und von dem her, nein, ich habe Genf nie als Bürojob erlebt, sondern es war so ein Job, wo ich dann auch sehr viel musste reisen.
Der hat gesagt, dass Médecins Sans Frontières so ein bisschen die medizinische Geschichte übernommen hat und sie KRK vielleicht fast eine Art politische Geschichte, also die Neutralität, Menschenrechte aufrechtzuerhalten. Wie hätte es zu dieser Trennung kommen können? Also, eigentlich hat die KRK eigentlich die medizinische Betreuung ein bisschen aufgegeben und an die andere Organisation Médecins Sans Frontières übergeben.
Ja, das ist noch schwierig zu sagen, wie es zu dem gekommen ist. Da muss ich sagen, habe ich nicht jeden Einblick in die ganze Geschichte, wie sich das seither weiterentwickelt hat. Es ist einfach so, dass sehr viele von den Kollegen, die damals mit mir geschafft haben, finden, ja, so wie die IKRK heute ist, muss es wirklich wieder ein bisschen zurück zu seinen Wurzeln, zurück zu Hilfe an den Opfern von Krieg. Und nicht nur sogenannte humanitäre Diplomatie betreiben.
Also Genf war in diesem Fall kein Bürojob, sondern immer noch Knochenarbeit. Aber irgendwann hat mich dann gleich entschieden, jetzt reicht es. Ich habe viel Elend gesehen und bin tagtäglich konfrontiert mit, jetzt will ich aber wirklich einen Bürojob. Oder? Und dann sind wir zum Bund gegangen, nämlich zum Bundesamt für Gesundheit, zum BAG. Jetzt, das fällt mir einfach schwer, das überhaupt zu überlegen. Jetzt ist jemand in den Kampfgebieten, der ist ganz nah an den Verwundeten dran, an der antidemokratischen Problematik dran und jetzt überkommt er einen grünen Küssi-Sessel beim Bundesamt für Gesundheit über. Wie ist das möglich?
Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwierig zu erklären. Oder? Ich bin von Haus aus Arzt. Und ich habe dann ja während meiner Zeit im IKRK noch ein Jahr in Amerika ein Studium absolviert, ein sogenanntes Postgraduate, im Spezialgebiet öffentliche Gesundheit. Und zwar an der Johns Hopkins Universität. Und ich bin wirklich ein Mensch, wo die öffentliche Gesundheit etwas extrem Wichtiges ist. Also ich bin ein Arzt von Grund auf, nur betreue ich jetzt nicht mehr Patienten betreue oder habe nicht mehr Patienten betreut, Einzelpersonen, sondern Bevölkerung und geschaut, was kann man eigentlich machen, damit die Bevölkerung gesünder lebt, besser lebt und es besser geht.
Trotzdem ist ja das ganz eine andere Art Organisation. Ich kann mir vorstellen, bei IKRK ist man getrieben einfach, es passiert plötzlich irgendetwas und dann muss man agieren, reagieren, man muss irgendetwas machen. Oder? Ich kann mir vorstellen, so ein Bundesamt, also ich sehe jetzt nicht ins Bundesamt rein, aber ich habe so meine landläufige Meinung von einem Bundesamt nach dem Motto, ja nicht stressig, ja nicht viel arbeiten, viel Ferien machen, möglichst gute Pensionskassen. Also so, ich denke so, wie ganz viel in der Schweiz denken. Ist das richtig?
Nein, ich glaube, das Bundesamt für Gesundheit, also das BAG, vor allem damals mit dem damaligen Direktor, wir waren wirklich ein sehr engagiertes Bundesamt, ein Fachbundesamt. Wir sind wirklich die öffentliche Gesundheit sehr ernst genommen. Wenn ich nur denke an den damaligen Direktor, den Professor Zeltner, der sich ja extrem eingesetzt hat, zum Beispiel für die Anti-Rauch-Kampagne in der Schweiz. Wenn man das heute vergleicht zu damals, muss ich sagen, riesen Erfolg, sehr viel Engagement. Nein, ich glaube nicht, dass ich mich dort irgendwie ja, als Sesselhocker gefühlt habe.
Also ich hätte auch nicht lange können, einfach auf dem Sessel bleiben sitzen. Es ist immer wieder mal etwas passiert, was das Bundesamt für Gesundheit gefragt ist. Verschiedene Epidemien, die es immer wieder mal gegeben hat. Vor dieser Covid-Epidemie kann ich mich an verschiedene erinnern, wo die auch reagieren mussten. Und hätte das fast ein bisschen warm laufen mit den ersten Epidemien, damit er nachher für die Pandemie von Corona gewappnet sind.
Ja, mit Sicherheit. Also all die Krisen, die wir durchgemacht. Krise im Sinn von, dass man es hat müssen bewältigen, Situationen wie Vogelgrippe, wie Schweinegrippe und diese Sachen, aber Ebola-Krise in Afrika, die uns stark betroffen hat. Das hat sicher geholfen, dass wir nicht nur die Strukturen intern haben, anders aufgestellt haben, sondern dass wir eine gewisse Übung und ein gewisses Know-how können aneignen, wie das es in solchen Situationen zu und her geht.
Wenn ihr jetzt rückblickend das anschaut und die Art und Weise, wie ihr kommuniziert habt mit den Spitälern zum Beispiel, das ist ja das sogenannte Fax-Dilemma, ist das gewesen, oder? Wo eigentlich die Menschheit schon nicht mehr gewusst hat, was ein Telefax ist und wie das überhaupt funktioniert, hat das Bundesamt für Gesundheit während der Corona-Krise primär mit den Spitälern und den Ärzten über Fax kommuniziert. Jetzt haben wir von Warmlaufen geredet vorher. Also man konnte lernen, was passiert eigentlich, wenn man mal muss kommunizieren mit den Fachkräften, mit den anderen zusammen, dann ist ja wahrscheinlich Fax nicht unbedingt das beste Mittel. Wie hätte das können passieren, dass die Corona-Krise eigentlich über einen Fax grundlegend kommuniziert ist worden?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen ein falsches Bild, wenn man das so darstellt. Nein, der Fax ist nur noch damals gebraucht worden, für Meldungen reinzunehmen, weil es einfach noch keine IT hatte. Wir haben probiert, jahrelang die IT aufzubauen. Es war einfach wahnsinnig kompliziert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, der Bund ist natürlich überhaupt nicht hilfreich, wenn es darum geht, ein IT-Projekt aufzubauen. Und wir waren eigentlich schon relativ weit gewesen, aber noch lange nicht so weit, dass jetzt alle Meldungen von den Laboren hätten können über ein IT-Tool reinkommen.
Also wir reden vom Jahr 2020 und nicht von 1832, oder? Also wir sind schon klar, 2020. Ja. Und 2020, ja, hat es schon mal einen Personal Computer gegeben, der eine oder der andere hat schon mal ein Müsli in den Finger gehabt. Und es hat von mir aus ein Excel-Sheet hat es auch schon gegeben, wo man hätte Daten eintragen können, damit man die auch relativ einfach hätte konsolidieren können. Also die Schuld suchen bei Dritten, die sagen, ja, wir haben keine grundlegende Applikation gehabt, dunkel mir ein bisschen Fadenschein, oder? Die hätten ja können sofort reagieren und sagen, die Spitäler liefern ihre Daten ab sofort, eben zum Beispiel in einem Excel-Format ein, oder?
Ah, das hat es zum Teil gegeben. Also das haben wir zum Teil gehabt, das haben wir auch schon aufgebaut, aber da müsst ihr sehen, da geht es jetzt um Meldedaten, hochpersonalisierte, sehr vertrauliche Daten. Und das Problem war wirklich, dass wir damals, wir haben jahrelang schon daran gearbeitet, das aufzubauen. Ich weiss nicht, wie es jetzt aussieht, ob es jetzt wirklich viel, viel besser ist. Aber damals hat man dann nachher am Schluss halt einfach die Sachen noch über das Fax bekommen. Aber bei weitem nicht allem. Und das war vor allem nicht die Kommunikation mit den Spitälern. Das waren die Meldungen, die von den Labors reinkommen. Mit den Spitälern haben wir sehr ein enges Netz gehabt, weil wir mit den Leuten von diesen Spitälern und unseren Spitälern, Referenzlabor natürlich sehr enge Kontakte gehabt, sehr viel sogar.
Ja. Reden wir, gerade wenn wir dabei sind, über Zahlen. Man hat ja immer gesagt, gehabt, zum Beispiel 95% der Kapazitäten der Notbetten sind belegt. Und wenn ich höre 95%, ist das fast 100%, dann sage ich, oh, jetzt ist eine Katastrophe perfekt. Oder? Wenn man aber nachher ist gegangen, also das Bundesamt für Gesundheit hat ja die absoluten Zahlen auf der Webseite immer publiziert und hat gesagt, zum Beispiel der Kanton Solothurn hat 9 Betten zur Verfügung gehabt. Oder? Und man hat nachher in einer Klammer hat man noch hinterher geschrieben, wenn es dann ganz schlimm wird, könnte man bis zu 15 Betten machen. Wenn ich jetzt auf die Strasse raus bin und den Leuten das gesagt habe, die 95% entsprechen 8 Betten von 9, die beleidigt sind, sage ich, was? 9 Betten? Das ist ja gar nicht möglich. Ich habe jetzt gemeint, die haben 500, 600, 700 Betten hier im Kanton Solothurn. Also die Meinung von der Bevölkerung war komplett eine andere gewesen. Und trotzdem habt ihr mit diesen Prozentzahlen kommuniziert und sind nie dazu gegangen und haben gesagt, wir haben eigentlich in Zürich haben wir so viel, in Solothurn haben wir so viel, in Bern haben wir so viel. Und dann haben die Leute sich gefragt, wie ist das möglich, dass die Zahl so klein kann sein?
Also da muss ich jetzt tun wir ein bisschen ausholen, weil das ist jetzt eine komplizierte Frage. Also es ist eigentlich so gewesen, ich bin nur in der ersten Welle, also nur bis im Mai im Amt gewesen. Nachher bin ich nicht mehr im Amt gewesen, sondern pensioniert, also nicht mehr verantwortlich gewesen für alles. Aber wo es angefangen hat, hat die Schweiz viel zu wenig ICU, also Spezialbetten gehabt. von dort Intensivpflegestationen. Und da haben die Spitäler am Anfang extrem ausgebaut. Zum Beispiel hat Genf das ganze Kantonsspital nur noch für Covid-Patienten reserviert gehabt und riesige Menge von Betten aufgestellt gehabt für Covid-Patienten mit Beatmungsgerät, weil das ist damals der grosse Punkt gewesen. Das hat man dann, Gott sei Dank, obwohl es stark beleidigt war, sehr viele Patienten gehabt, hat man das Gott sei Dank nie, ist man in der Schweiz nie in keinem einzigen Spital an Kapazitätsgrenzen gekommen. Das hat aber damit zu tun gehabt, dass man am Anfang, gerade in den ersten Monaten, extrem aufgebaut hat. In der zweiten Welle war das nachher alles ein bisschen anders gewesen, aber ich muss sagen, wenn etwas gut funktioniert hat in der Schweiz, in Covid, dann war es das Spital und Spitalkapazität gewesen. Und aber die Leute haben extrem
hat doch der gearbeitet. Das tue ich sicher nicht wegdiskutieren. Also ich hätte ja nicht wollen, dort in diesem Spital müssen arbeiten und irgendwelche Triagen machen und so weiter. Garantiert nicht. Also ich will das überhaupt nicht in Frage stellen. Was ich in Frage stelle, ist schlichtweg, dass die Bevölkerung nicht informiert war, dass es absolut gesehen so wenig Zahlen, so Betten sind gesehen. Und ihr habt auch in eurer Kommunikation, damals, als ihr noch dabei gewesen, hat man im Prozent Bettenbelegung mitteilt, aber bei der Sterblichkeit jetzt mit oder an Covid hat man absolut nachher kommuniziert und nicht im Prozent. Also man muss, ein bisschen Ehrlichkeit braucht es ja vermutlich schon. Also man wollte die Bevölkerung eigentlich so weit bringen, dass sie einen gewissen Respekt von dieser Krise bekommen haben. Auch mit den Zahlen.
Ja, aber für das haben wir die Spitäler und Bettenzahlen nicht gebraucht. Also muss ich sagen, oder? Was im Bergamo im Fernsehen geflimmert hat mit den Toten, da war die Schweizer Bevölkerung bereits so verängstigt, dass es wirklich nicht noch mehr gebraucht hat. Und das hat dann ja dazu geführt, dass in der ersten Welle, wo wir empfohlen haben, wir haben es nie befohlen, sondern empfohlen haben, dass die Leute sollen daheim bleiben, dass sie sollen weniger Kontakt haben untereinander, das extrem gut funktioniert hat, im Gegensatz zu anderen Ländern, wo man die Leute eingesperrt hat.
Dann muss ich anders fragen, warum hat denn das SRG mehr oder weniger täglich die Prozentzahlen der beleidigten Betten gebracht? Also wenn das die Schweizer Bevölkerung nicht gebraucht hätte und nicht interessiert gewesen wäre, dann hätte man das ja nicht machen müssen. Und trotzdem ist das täglich gekommen, also über die Übersterblichkeit ist wahnsinnig viel geredet worden.
Nachher.
Ja, und über die Wettenbelegungen ist wahnsinnig viel geredet worden. Also man ist dann schon, also das ist ins Eingemachte gegangen, oder? Also das ist ja so weit gegangen, dass die Grossmutter nicht mehr zur Tür aus durfte, dass man wirklich nur noch das Essen durfte herstellen. Und erst wenn man weg war, hat man angerufen und hat gesagt, lass jetzt mal das Essen stopp vor der Tür. Also wir sind wirklich aufgeschreckte Hühner gesehen.
Ja.
Und das hat mit dem zu, also ich rede jetzt von mir selber, oder? Ja. Also ich habe die Zahlen natürlich auch lang einfach als absolut angeschaut, 95%. Ich habe gesagt, wenn es mich jetzt putzt, dann komme ich hier in ein Spital und dann hat es kein Bett für mich. Katastrophe, perfekt. Bis ich dann einmal eure Webseite anschaue und sehe, dass die Webseite gibt ja perfekte Auskunft über die aktuelle wirkliche Situation. Aber die Journalisten haben das nicht entsprechend aufbereitet.
Ja, aber da habt ihr jetzt, würde ich mal sagen, einen Erinnerungsbias. Das war nicht der Anfang. Das ist dann vor allem in der zweiten Welle, wo man dann auch gesagt hat, man muss schauen, dass die Spitäler nicht überlastet sind. In der ersten Welle ist so viel, so schnell losgegangen, vor allem im Tessin und dann in der Westschweiz. Die deutsche Schweiz ist in der ersten Welle praktisch verschont geblieben. Dort haben wir auch extrem viel Bett gehabt.
Also die sagen eigentlich, Covid-Krise BAG Koch und nachher Nachkoch. Die schauen das
different an. Zum Teil stimmt das so, ja.
Also, nehmen wir jetzt mal an, die wären dabei geblieben. Er hat ein bisschen Opposition gemacht und gesagt, das machen wir jetzt nicht so. Also es ist nicht ganz fair der Bevölkerung gegenüber. Es ist eine fiktive Frage, aber es ist eine interessante Frage.
Nein, es ist nicht eine fiktive Frage. Ja, ich habe, nachdem dass ich nicht mehr im BAG war, und das kann man übrigens in meinen Büchern nachlesen, ich habe zwei Bücher geschrieben, genau, dass man das, dass ich das nicht vergesse. Ich habe immer noch Korrespondenz mit dem Departement und habe ab und zu mal gesagt, ich finde, gewisse Sachen sind nicht so, wie ich es würde empfehlen. Aber schlussendlich ist dann am Schluss verantwortlich gewesen von denen, die nach mir gekommen sind.
Wenn dir jetzt nachträglich einfach als Privatkoch die Covid-Geschichte anschaut und man schaut irgendwie eine Influenza-Welle an, die auch zum Teil können die sehr gravierend sein. Oder? Man hat ja Influenza, also Grippewellen gehabt, wo mega viele Leute gestorben sind dran. Wo ist der effektive Unterschied? Und jetzt, das ist nicht ironisch gemeint, dass man sagen, Covid ist ja nicht schlimmer als Grippe und so weiter, hört doch auf, so dumm zu tun. Nein, das überhaupt nicht, sondern schlichtweg, wo ist der definitive Unterschied zwischen der SARS-Covid-Krise und der Influenza-Krise, die auch ausarten kann?
Okay, also Influenza haben wir jedes Jahr und da haben wir über die verschiedenen Jahre, wirklich Jahrzehnte, sehr gute Zahlen gehabt und haben gewusst, okay, wie viele Leute sterben mehr als normalerweise, wenn es gar keine Epidemie gibt. Und zum Teil, je nach Jahr, ist das mehr oder weniger stark gewesen. Das betrifft aber immer die ältere Generation. Wo Covid gekommen ist, haben wir erstens mal nicht genau gewusst, betrifft es wirklich nur die Eltern oder ist das schon ab 30 hochgefährlich? Das war das Erste. Das Zweite war, man hat dann wirklich gesehen, dass bei den Eltern die Sterberate wirklich sehr hoch war. Das war am Anfang schon sehr bekannt gewesen. Und dann hat man wirklich müssen reagieren und hat gesagt, wir müssen Massnahmen haben, damit das Virus weniger häufig übertragen wird. Das war in der ersten Welle gewesen. Da haben wir den Leuten nicht gesagt, gehen testen, weil so viele Tests haben wir gar nicht gehabt, sondern dann haben wir den Leuten gesagt, bleibt daheim und wenn ihr irgendwie ein bisschen krank seid, dann geht nicht arbeiten und steckt niemand an. Und ich denke, ich habe ja sehr viel nachher einen Vortrag darüber gehabt und die Zahlen genau nachher auch angeschaut und immer verfolgt. Und es ist schon so, wenn man die Übersterblichkeitenzahlen anschaut, dann wäre ohne Massnahmen Corona noch viel schlimmer gewesen, gerade am Anfang, bevor wir impfen konnten. Und von dem her muss ich sagen, nein, das Virus, das ist extrem gefährlich gewesen. Und warum? Weil es einfach in der ganzen Bevölkerung keine Immunität hat gegen das Virus, das ist neu gewesen. Das hat einfach, das haben wir noch nie gesehen voran.
Also man kann sagen, die Reaktionen am Anfang waren auf jeden Fall korrekt und richtig gewesen, weil man einfach schlichtweg zu wenig wusste darüber. Und darum hat man sagen, was müssen wir machen im Minimum, dass wir etwas bekämpfen können, was wir noch nicht so richtig kennen.
Ja, aber wir haben natürlich auch schon in der ersten Welle einen Fehler gemacht. Ein Fehler, das habe ich immer wieder gesagt, war, dass wir den Leuten am Schluss nicht die absolute Wahlfreiheit gelassen haben. Wir haben gerade in den Pflegeheimen und in den Altersheimen zum Teil die Leute eingeschlossen, ohne sie zu fragen, wollt ihr das oder wollt ihr das Risiko eingehen. Und das ist etwas, wo ich denke, das müsste etwas sein, was man ja in Zukunft ja nie mehr machen, weil alte Leute in einem Pflegeheim, alte Leute in einem Altersheim haben das Recht, über sich selber zu bestimmen. Und nur weil man alt ist und im Pflegeheim ist, ist nicht ein absolutes Recht vom Staat, Leute einzusperren.
Ihr seid ja in diese Rolle reingewachsen oder reingeschmissen worden als Kommunikator am Anfang von dieser Covid-Geschichte. Wenn der Bundesrat etwas hat melden, das Bundesamt für Gesundheit, dann ist der Daniel Koch ans Mikrofon gekommen. Er ist vor der Kamera gestanden. Ist das etwas, das euch gelegen ist, weil das schon geübt hat? Es hätte ja euch ein Chef können sein, oder? Oder der Herr Berse als Bundesrat hat können sagen, das mache ich, oder? Das ist meine Geschichte. Wieso ist der Daniel Koch der gewesen, der uns Schweizer erklärt hat, was jetzt abgeht?
Ja, weil das ist meine Verantwortung gewesen von meinem Posten. Oder? Also ich bin die Fachperson gesehen, die sich mit übertragbaren Krankheiten der Abteilung hat müssen dem stellen. Und von dem her, rein fachlich gesehen, ist das absolut klar gewesen, dass das bei mir sein soll.
Ja, aber der eine hat ein bisschen mehr Flair, um vor einem Mikrofon glaubwürdig zu wirken und der andere vielleicht ein bisschen weniger. Ist das eine Diskussion gewesen? Hat man das analysiert? Also, als ihr das erste Mal auftreten seid wegen der Covid-Krise, hat nachher der Bundesrat das angeschaut, wie macht der Koch das? Mal, dem können wir eigentlich vertrauen, dem können wir vor der Kamera sein. Oder ist auch Kritik gekommen?
Nein, also Das haben wir gar nicht diskutiert, aber es war auch nicht das erste Mal gewesen. Also es war ja schon bei der vorderen Krise so gewesen. Und ich bin ja sonst auch bei jeder Influenza-Welle, also bei jeder Grippewelle, einmal im Jahr mindestens vor der Kamera gestanden und habe gesagt, jetzt kommt Grippewelle. Nein, ich glaube, das ist keine Diskussion gewesen. Und intern im BAG habe ich gesagt, das mache ich.
2021 hat ja dann angefangen mit den Impfungen, also die mRNA-Geschichte ist dann gekommen. Das ist, glaub, wahrscheinlich hat das angefangen durch ein Impfen, gerade wo ihr weg seid.
Ja, das ist später gekommen.
Ist sogar noch später gekommen. Ist das 21 rein, oder?
Ja, wir haben Anfang 21 haben wir noch impfen.
Genau. Als ihr das erste Mal davon gehört habt, da kommt ein Impfstoff, der basiert auf der mRNA, also das ist im Prinzip ein Bauplan, den man am Körper einspritzt und dann wird der Körper aufgrund von dem Bauplan selber Antikörper herstellen. Man hat keine praktische Erfahrung gehabt von dieser ganzen Geschichte. Man redet seit Jahrzehnten von dieser mRNA-Geschichte, dass man sagt, anstatt dass man lebendige oder abtötete Viren impfen und der Körper nachher den Bauplan selber erstellen, hat man nachher gesagt, wieso tun wir dem Körper nicht gerade den Bauplan eigentlich einimpfen. Aber man hat keine Erfahrung gehabt. Es war auch nie irgendwie eine Impfung bewilligt auf dieser mRNA-Basis, rein technischer Natur. Ich glaube in Amerika nicht, in Europa nicht. Und was ihr von dem gehört habt, ist euch ein bisschen geschmuch geworden? Oder habt ihr gesagt, das muss man jetzt einfach probieren? Wir hoffen einfach das Beste, dass keine grossen Nebenwirkungen auftreten.
Also nein, da ist mir gar nicht geschmuch geworden. Und ich muss sagen, wir haben damals mit den Spezialisten von den Spitälern, mit den Impfspezialisten immer sehr engen Kontakt gehabt, auch mit der Eidgenössischen Impfkommission und diesen Leuten. Und da war eigentlich das Gegenteil gewesen. Die Euphorie war sehr gross gewesen, weil es keine andere Technik gegeben hat, wo man so schnell einen spezifischen Impfstoff herstellen konnte. Das war wirklich das Ding. Was nicht stimmt, von dem, was ihr gesagt habt, ist, dass man keine Erfahrungen hatte. Wir haben mRNA seit Jahrzehnten geforscht, und zwar in Krebsforschung, weil man gedacht hat, das kann man vor allem dann für Behandlung und von Krebszellen brauchen. Und wo man gesehen hat, oh, das funktioniert mit den Viren, war die Euphorie sehr gross gewesen. Man hat es wahrscheinlich ein bisschen überschätzt am Anfang, indem dass man denkt, es baut einen absoluten Schutz auf. Was man aber von der Zulassungsbehörde von Anfang an gesehen hat, ist, dass der Schutz gegen schwere Erkrankungen sehr gut war. Und ich bin nach wie vor überzeugt, der Impfstoff war der Gamechanger gewesen. Also das hat wirklich sehr viel Leben, vor allem von älteren Leuten, gerettet.
Warum hat sich jetzt das nicht endgültig durchgesetzt? Wir hatten ja noch nie so eine Plattform gehabt, dass man hätte aber Millionen Menschen impfen und schauen, wie reagiert das. Das ist das beste Labor überhaupt, das man je hatte. Warum sind jetzt nicht weitere mRNA-Sachen auf den Markt gekommen? Am China ist man wieder zurückgegangen. Zu diesen Zweifeln bei der mRNA-Technologie?
Ja, das stimmt nicht.
Muss jetzt gerade widersprechen. Gibt es effektiv zugelassene Medikamente jetzt, wo ich, ein Arzt kann mir das verschreiben, wo auf mRNA basiert?
Es gibt gerade für ein anderes Virus, RSV-Virus, das vor allem die kleinen Kinder und die Alten betrifft, gibt es mRNA-Impfstoff für die alte Bevölkerung. Das wird empfohlen. Von dem her, nein, es stimmt nicht. Und da muss man jetzt einfach noch ein bisschen Zeit lassen. Es werden weitere mRNA-Impfstoffe auf den Markt kommen. Falls der jetzige amerikanische Gesundheitsminister, der jetzt fachlich gesehen nicht gerade den besten Ruf hat.
Die Rede von Herrn Kennedy.
Ja, wenn der das natürlich kann verhindern, dann wird er es verhindern. Aber das hat dann mit Fach und Daten und objektiven Sachen nichts zu tun, das wäre eine Katastrophe. In dem Impfstoff, also in dieser Technik, ich muss sagen, es geht eigentlich um eine neue Technik, in dieser Technik hat es sehr viel Potenzial und da werden weitere Impfstoffe kommen und es wird wahrscheinlich auch gewisse Impfstoffe ersetzen, indem dass man von herkömmlicher Produktion auf mRNA umstellt, zum Beispiel bei Grippeimpfstoff wird jetzt da stark geforscht, weil Grippeimpfstoffherstellung über Eier, die man muss begrüten, ist eine unglaublich komplizierte Sache und wahrscheinlich jetzt nicht der heutigen technischen Fähigkeiten entsprechend.
Bei mir am Mikrofon der Daniel Koch. Man kennt ihn als Mr. Corona. Er ist der, der uns täglich fast Auskunft gegeben hat während der Corona-Krise bis weit ins Jahr 2020 rein. Daniel Koch, jetzt, wo ihr da seid, müssen wir halt das Thema Maske auch noch schnell bringen.
Das gehört immer dazu.
Judert es euch gerade, wenn ich das Thema bringe? Oder sagt ihr, ja, mal, der soll das jetzt nochmal bringen?
Das ist ganz schlimm, weil der keine Ahnung hat.
Ja, jetzt müsst ihr eigentlich keine haben. Ich bin nämlich leicht verschnuddert, oder?
Ja.
Genau. Also, reden wir doch schnell von Masken. Die hat gesagt, das Bundesamt für Gesundheit, effektive, effiziente Organisation. Und weil keine Masken auf dem Weg waren, hat man gesagt, Masken braucht es nicht. Das bringt nichts. Oder? Jetzt nachträglich ist man fast wieder so weit, dass man sagen kann, es hat wirklich nicht wahnsinnig viel gebracht. Aber man hat nachher gekehrt, oder, um 180 Grad, und hat gesagt, Masken ist das Allheilmittel. Das ist aber passiert noch in der Zeit, in der ihr am Drücker war.
Ja, das war ganz am Schluss, als wir gekehrt haben. Wir waren ja nicht die Einzigen, die gekehrt haben. Das erste Mal hat die WHO gekehrt. Weil am Anfang hat man gesagt, wir hätten sehr wenig Evidenz, dass das wirklich einen zusätzlichen Schutz bringt. Ich glaube, selbstverständlich würde ich das heute anders kommunizieren, was nicht stimmt. Ich sage jetzt zuerst mal, was nicht stimmt. Wir haben die Empfehlung nicht rausgelassen, weil wir keine Maske hatten. Das ist absolut.
Aber ihr habt keine Maske gehabt?
Die Schweizer Bevölkerung hätte eigentlich Masken im Notrat haben. Das ist bekannt.
Das hat es noch niemand gewusst, oder?
Das haben wir im 15. haben wir das publiziert und es hat einfach niemand das ernst genommen. Jetzt das Zweite war, die Spitäler haben sicher zu wenig Masken gehabt, weil Sachen an Stock haben, das ist einfach in der heutigen Zeit nicht mehr attraktiv, auch für die Spitäler nicht. Und von dem her, ja, es hat viel zu wenig Masken gehabt, aber das war nicht der Grund, warum wir die Empfehlung nicht herausgegeben haben. Was wir unterschätzt haben, oder was ich unterschätzt habe, ist der Effekt von Masken. Der Effekt von Masken ist eben nicht nur der physikalische Effekt, also dass er die Tröpfchen weghält von den Mitmenschen, sondern es ist vor allem, wenn Leute Masken anhat, dann sieht man, oh, da ist etwas, da gehe ich nicht nach, müncheln kann man sowieso nicht. Und von dem her, der Effekt, der hat wahrscheinlich genauso viel beigetragen wie der rein physikalische Effekt. Aber ich denke, das ist etwas, wo am Schluss für die Anekdote wird sie.
Maskenorganisation ist ja, glaube ich, auch aufgesplittert gewesen. Ich glaube, Masken beim Bund wäre die Armeeapothek zuständig gewesen.
Richtig.
Und gar nicht die vom Bundesamt für Gesundheit. Aber die vom Bundesamt für Gesundheit haben nicht gewechselt, oder? Sie sind nie gegangen zu der Armeeapothek und gesagt, so Jungs, Herr Major so und so, ich würde jetzt gerne mal euch ein Maskenlager sehen. Das ist nicht passiert.
Nein, sicher nicht.
Und das Umgekehrte auch nicht. Also, dass ich daheim musste Maske anlagern. Sorry, ich hatte damals schon einen Haushalt gehabt. Ich hatte keine Ahnung gehabt, dass ich die Maske daheim haben
musste. Ja, aber wahrscheinlich hatte ich keinen Reis gehabt. Wahrscheinlich hatte ich die 10 Flaschen Wasser gehabt. Nein, klar, der Notvorrat privat war damals nicht mehr so eingesehen.
Ja, aber nochmal, also Masken und Reis ist jetzt nicht ganz das Gleiche, oder? Also, ich denke, unsere Familie könnte locker etwa 3-4 Wochen überleben, oder? Auch wenn man von außen nichts mehr bekommen würde. Wasser wäre ein kleines Problem, aber wenn man jetzt das Wasser abdrehen würde, hätte ich ein Problem, weil wir sind die Hahnenwassertrinker, oder? Und haben nicht unbedingt Mineralwasser daheim. Aber der Rest eigentlich schon. Sogar selber gemachte Konfitüre. Also es gibt ein bisschen viel Zucker einfach ins Blut rein, aber es würde funktionieren. Nein, also nochmal, also das finde ich ein bisschen fadenscheinig, wenn das Bundesamt für Gesundheit sagt, eigentlich sind die Bevölkerung schuld, oder? Die hätten eigentlich Masken daheim haben. Und das Gleiche ist auch die Armee. Also die Armeeapotheke hätte eine Maske vorhalten und hätte
das
auch nicht gemacht.
Nein, das stimmt nicht. Also die Armeeapotheke, das war nicht so gewesen, dass man vorgesehen hat, dass die Armeeapotheke Riesenmengen an Masken müssen vorhalten. Die Vorhaltepflicht wäre vor allem bei den Spitälern gewesen. Und dort, das ist ja klar, dass das nicht umgesetzt wurde. Und ich glaube, also ich kenne jetzt die ganze Vorhalte, Gesetzgebung nicht im Detail. Es hat einfach nicht genügend Masken gehabt. Punkt, aber Schluss.
Nachher ist eine Firma Emix gekommen, erinnert mich. Zwei junge Schnösle, oder? Irgendwie 25 oder so, mit einem Anwalt.
SVP, oder?
Nein, sie hat nichts mit der SVP zu tun gehabt.
Das sind nicht die von der SVP.
Nein. Das waren einfach zwei junge Schnösle, die absolut das Näschen für Geld machen konnten, oder? Und die haben ja nachher ganz Europa mit Masken beliefert. Die haben das plötzlich können. Also was der Bund nicht hätte können, was die Kantone nicht hätte können, die Spitäler wahrscheinlich auch nicht hätte können, ist die Firma Emix gewesen. Und die haben allein mit Masken, sagt man, zwischen 700 und 800 Millionen Umsatz gemacht innerhalb von Monaten. Allein in Deutschland redet man davon von einem Verdienst von etwa 350 Millionen. Also die zwei haben ja nachher sich ablichten mit Ferrari und Rolls-Royce und so weiter. Also die zwei jungen Schnösel haben es geschafft, die Beschaffung innerhalb der Wochen zu garantieren. Und die Regierungen, sei es in der Schweiz, dort sind es 22 Millionen, es ist noch weniger gegen die 350 Millionen in Deutschland, haben sich, ich sage jetzt, über das Nächste abreißen und müssen zwangsläufig bei diesen Jungs kaufen. Es hat dann auch Prozesse gegeben. Also man konnte nicht mal etwas vorwerfen, jetzt nachträglich. Man weiss, das ist eigentlich alles okay, das ist ein freier Markt, oder? Und wenn ich etwas für 30 Grappen einkaufe und für 10 Stutz verkaufen kann, dann darf ich das. Das ist nicht einmal Wucher oder so, sondern ich einfach per Zufall habe ich einfach eine Monopolsituation. Wie hätte es passieren können, dass es ein renommiertes Bundesamt für Gesundheit, renommierte Armeeapotheken, renommierte Spitäler und so weiter nicht haben können innerhalb von Tagen reagieren, was die Emix hat können und tatsächlich die Masken organisieren.
Also da überfragt ihr mich im Detail bei weitem. Ich weiss einfach, dass das über China gelaufen ist. Also dass das vor allem China, weil China praktisch der einzige Produzent ist von der Rohstoff und von der Maskenproduktion. Und eigentlich ist es ja nicht erstaunlich. Also es gibt keine Krise, wo der nicht der eine oder andere Krisenprofiteur hat. Die Frage ist dann mehr, ist das moralisch überhaupt wirklich zu vertreten oder nicht? Verhindern werdet ihr das in keiner Krise. Ihr werdet immer in jeder Krise irgendeinen Profiteur finden.
Also es hat tatsächlich stattgefunden. Aber wenn man denkt, dass 80 Millionen Deutsche nicht auch irgendeinen MX hatten, die das haben organisieren konnten, sondern die Schweizer Firma braucht haben, zwei junge Schnösel, die sich dort durchgesetzt haben und ein mehrfaches 100 Millionen Vermögen können aufbauen. Dann muss man schon sagen, speziell. Also nicht aus der Sicht von der Emix, da muss ich ja noch sagen, sie sind ja noch clevere Typen, oder? Sondern aus der Sicht eigentlich von den Konsumenten. Und der Konsument ist für mich natürlich ganz klar der Bund zum Beispiel gesehen oder die Spitäler etc. Daniel Koch, jetzt müssen wir noch kurz, oder dürfen noch ganz kurz über die Ukraine reden. Mhm. Ihr seid mit der Ukraine verheiratet, ihr setzt euch ganz stark für die Ukraine ein, ihr seid selber auch in den Gebieten innen gesehen, immer wieder. Am Anfang von unserem Gespräch hat er gesagt, ja, ich habe schon ein Helfer-Syndrom, ein bisschen. Hat das etwas mit Helfer-Syndrom zu tun? Also A, wie habt ihr eure Frau überhaupt lernen können? Und B, wie kommen wir dazu, als Daniel Koch eigentlich die Reise zu machen in die Ukraine und versuchen, dort irgendwie ein bisschen Linderung, so wie das eine Einzelperson überhaupt machen kann, zu bringen?
Ja, also meine Frau habe ich lernen kennen, weil sie als Flüchtling mit ihrem Sohn in der Schweiz auftaucht ist am Schluss und ich ein bisschen umständlich probiert habe, ihnen ein bisschen zu helfen und so haben wir uns lernen kennen. Und meine erste Reise in die Ukraine war wirklich privat gewesen. Sie kommt aus einem Dörfli, also sie ist aus Kiew geflohen, aber ursprünglich kommt sie aus einem Dörfli, 5 Kilometer im Norden von russischer Grenze entfernt. Und wir sind natürlich dort ihre Eltern besuchen. Und von dem her habe ich natürlich aus erster Hand gesehen, wie schwierig das ist, was es heisst, wie das Krieg läuft. Und habe dann auch probiert, ein bisschen zu helfen. Habe dann aber auch noch das Glück gehabt, dass ich noch ein Mandat bekommen habe, ein Unterrichtsmandat vom Tropeninstitut von Basel in Kiew zu unterrichten. Dort haben wir 3 Kurse im 24. durchgeführt. Also von denen habe ich dann guten Kontakt gehabt.
Was ist das für ein Thema?
Über die Überwachung von Krankheiten. Also Grund, wirklich Grund, Grundlagen von dem, was ich hier in der Schweiz...
Das ist in einem Kriegsgebiet nochmal ganz massiv anders. Also, Kiew selber wird ja noch nicht so wahnsinnig beschossen, aber dort, wo ich tagtäglich Bomben runterfallen oder irgendwelche Drohnenattacken sind, oder? Dort ist ja auch die ganze Hygiene in Frage gestellt. Ich habe plötzlich kein fließendes Wasser mehr, kein Strom mehr und so weiter und so fort. Also, das ist ja Gefahr tatsächlich, dass sich etwas ausbreitet, ja noch um Faktoren grösser.
Ja, auf jeden Fall. Also der Krieg hat natürlich eine sehr, sehr grosse indirekte Folge für die Bevölkerung und Gesundheit für die Bevölkerung. Nicht nur in den Kampfgebieten, sondern im ganzen Land, weil im ganzen Land wird die Infrastruktur attackiert, also Wasser, Strom fällt aus. Das hat Einfluss auf die Bevölkerung. Dann kommt dazu, dass die ganze Bevölkerungsstruktur natürlich durcheinander gekommen ist, indem das einfach so viele Leute haben müssen im Land flüchten, aus dem Land flüchten. Also das Land, das leidet natürlich enorm unter dem Krieg. Also es ist nicht nur Bomben, die die Leute töten, sondern es ist die ganze Situation. Und von dem her hat es auch sehr viel Sinn gemacht, dass wir die Kurse können geben, dass wir denen ein bisschen geholfen haben, ihre Überwachung und Interpretation der Daten zu verbessern. Leider ist das Projekt von den Amerikanern finanziert worden und ist dieses Jahr einfach gestoppt worden.
Wie so viel von den Amerikanern halt finanziert ist worden und gestoppt ist worden. Also die Erkenntnis, wie viel das die Amerikaner eigentlich weltweit überall finanziert haben, die ist gross. Also in Genf zum Beispiel gibt es ganz viele so NGOs, die plötzlich kein Geld mehr haben, wo man nie eine Sekunde gewusst hat, dass die Amerikaner die finanzieren. Es gibt schweizerische Hilfswerke, die die Hälfte der Leute haben entlassen, die mir immer gesagt haben, die sind von der Schweiz finanziert. Oder? Und Pustekuchen ist auch wieder die Hälfte oder so, ist von den Amerikanern gekommen. Also die Amerikaner haben schon einfach lang uns über Wasser getragen, ein bisschen. Letzte Frage, Herr Koch. Wer gewinnt den Krieg? Sind das die Russen oder sind das die Ukraine?
Nein, ich glaube, also zwei Antworten. Ich denke, der Krieg, wie all die Kriege werden, nach ein paar Jahren einfach aus Erschöpfung müssen gestoppt werden. Das heisst, nicht mehr gewonnen, noch verloren, sondern dass sie irgendwie gestoppt werden. Ich denke, langfristig oder mittelfristig hoffe ich natürlich sehr, dass der Westen mit unseren Werten das gewinnt, weil die Ukrainer verteidigen wirklich unsere westlichen Werte, Menschenrechte, das Recht auf Selbstbestimmung der Völker. Ich hoffe sehr, dass der Westen gewinnt, weil wenn Russland gewinnt, dann wird Europa neue Wellen von totalitären Regimen sehen, die wir wahrscheinlich seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr gesehen haben.
Daniel Koch, ganz herzlich, dass Sie vorbeikommen sind bei Aktiv Radio. Viel, viel Glück mit eurer Ukrainer-Familie jetzt zusammen und dass ihr doch ein bisschen etwas könnt erreichen dort, dass der Westen gewinnt.
Merci vielmals.
Aktiv Radio Interview.